Difference, weil Glaube zu denken gibt. Reformierte Perspektiven auf Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft und Politik.
Hallo und herzlich willkommen bei Difference, wo wir uns heute um ein ganz spannendes Thema rund um Schuld und Strafe unterhalten wollen. Und das mache ich zusammen mit Frank Matwig. Hallo Frank.
Hallo.
Und mit Elio Jaye.
Hallo.
Das Thema haben wir natürlich nicht irgendwie aus der Luft gegriffen oder zufällig gewählt, sondern es ist das Tagungsthema unserer ersten KTE-Theologietagung, die in Zürich stattfinden wird, gemeinsam mit der Paulus-Akademie. Schuld und Strafe, ist es irgendwie so ein Dostojewski-Leseseminar mit einer Easy-Reader-Übersetzung, Frank, oder wie sind wir da drauf gekommen?
Also wie wir darauf gekommen sind, weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Beziehungsweise doch, ich erinnere mich dunkel daran, dass wir in verschiedenen Zusammenhängen, ich glaube, es fing an mit dem Kriegsthema, Krieg und Frieden, die Frage der Gewalt. Mhm. Immer wieder in verschiedenen und dann in verschiedenen Zusammenhängen aufgetaucht ist und wir das diskutiert haben. Und irgendwann dann ein Link von der Gewalt dorthin ging, ob Gewaltfreiheit eigentlich ein erstrebenswerter Zustand ist.
Okay.
Und dann kamen wir zu der Frage, wenn ich mich recht entsinne, ja, wie ist denn das eigentlich mit dem Gewaltmonopol des Staates? Ja. Und dass wir Rechtsstaatlichkeit, Demokratie spätestens seit Thomas Hobbes so denken, dass die einzelne Person auf ihre Freiheit, auch die Freiheit zur Gewalt verzichtet und sie an den Staat abgibt und der Staat dafür ein Schutzversprechen seinen Bürgerinnen und Bürgern gibt.
Also die Hobbesche Idee, oder, dass es eigentlich ein ganz katastrophaler Urzustand ist, in dem wir Menschen leben würden, so quasi jeder gegen jeden. Mhm. Und Kultur und Recht führen dann dazu, dass wir die Gewalt als Einzelne aufgeben und der Staat erhält dann sowas wie ein Gewaltmonopol und übt eine rechtserhaltende Gewalt aus.
Und eine Strafgewalt
auch. Und eine Strafgewalt.
Wenn wir jetzt schauen, nochmal auf den Krieg zurück, warum ist das mit dem Völkerrecht, mit der UN-Charta und so weiter alles so problematisch? Weil dort zwar gute Rechtsgrundlagen gelegt worden sind, aber die UNO über keine Sanktionsgewalt verfügt.
Ja.
Und deswegen der UNO alle Staaten, wie sie gerade wollen, auf der Nase herumtanzen.
Genau. Ja. Jetzt merken wir schon, wir sind in einem Bereich, der mindestens stark juristisch geprägt ist und auch wirklich juristische Folgen hat, wenn wir über Schuld und Strafe sprechen. Jetzt bei Strafe leuchtet das automatisch ein. Schuld ist jetzt nicht unbedingt ein Begriff, den wir direkt im Bereich des Rechts nur verorten würden. Also man kann sofort auch an Psychologie denken. Ich fühle mich schuldig. Mhm. Ist das sofort in Lebenswelten von Beziehungen zu Hause, ohne dass da jetzt schon Rechtsansprüche in dem juristischen Sinn auf dem Tisch sind. Und wenn man das ein bisschen weiter dreht, dann ist das ja eigentlich mit Strafe ganz ähnlich. Also Strafe ist ja etwas, was man durchaus auch vor so einem pädagogischen Hintergrund noch kennt, was irgendwie was mit Hunde- und Kindererziehung auch zu tun hat. Elio, du bist junger Vater, hast bestimmt auch den einen oder anderen Ratgeber gelesen, wie Kindererziehung geht. Was ist dir da begegnet zum Thema Strafe?
Was ich, also ich würde sagen, Strafe explizit eigentlich nicht, aber zu Recht setzen. Also irgendwas, was gekrümmt ist, muss man wieder recht biegen. Also das wäre jetzt nicht meine Perspektive. Das hätte ich gehört. Das ist so etwas, was man vielleicht in eher konservativen christlichen Milieus hört. Sprüchbuch, also das mit dem Stock da. Also eigentlich straft man nicht im Sinne, dass man das...
Also wenn sein Kind lieb züchtigt ist.
Ja, man züchtigt es, aber in diese Züchtigung irgendwie... Für mich hat das eine starke Resonanz mit Strafe, aber wird auch nicht so gedeutet.
Ja. Ja. Korrigiert mich, wenn ich das jetzt falsch wahrnehme, aber solche Sprüche wie wer sein Kind liebt, züchtigt es, die sind nicht gerade en vogue und das aus gutem Grund.
Ja. Ja.
Also ich sage jetzt mal, Ratgeberliteratur, die damit noch was zu tun hat, ist zu Recht unter Verruf geraten. Ganz anders scheint mir das zu sein, aber ich überblicke das Feld auch nicht ganz, im Bereich der Strafsanktion von Verbrechen. Da ist doch immer wieder die Forderung, dass wir stärkere Strafen haben müssen. Jetzt im Moment wird gerade wieder nach der Zürcher Messerattacke, dieser antisemitischen Messerattacke, wird ja gerade wieder darüber diskutiert, ob unser Jugendstrafrecht überhaupt genug Sanktionsgewalt hat. Also da scheint Strafe jetzt auf dieser Seite eher eine Hochkonjunktur zu haben, während es im Bereich Erziehung eigentlich total ziemlich aus der Mode gekommen ist.
Man hat eher in Bezug Erziehung hat man jetzt sehr gewaltlose Erziehung, wo die Idee der Strafe eigentlich, die kommt mal hervor, man versucht sie wieder ein bisschen positiv reinzubringen, das sehe ich auch, aber es ist schwierig. Also es ist wirklich, man sieht, dass man hier mit so einer Idee des Kindes nicht mehr arbeiten kann, die mit dieser älteren Strafidee zusammengekommen ist. Man kann sich nicht mehr denken, ja, dass irgendwie das Kind an irgendwas schuld sein kann und dass man es dann eben mit einer Strafe da zurechtbiegt. Ja. Diese Idee würde ich überhaupt nicht mehr vorfinden. Es gibt kein schuldhaftiges Kind.
Es gibt ja eigentlich, man kann ja diesen Mechanismus von zwei Seiten angucken. Also in der Pädagogik ist es so, also in der schwarzen Pädagogik zu sagen.
Schwarzen?
Also eine, die auf Strafe, auf Sanktionsmacht setzt, dass es darum geht, ein konformes Verhalten herauszubilden, sodass es dann zu den Gewalttaten, die dann in den gesellschaftspolitischen Debatten immer für eine härtere Strafe sich aussprechen, dass es dazu gar nicht kommt. Also man kann, es gibt, sage ich mal, präventiv der Einsatz von Strafe und dann aber regulierend, das macht das Strafrecht. Nicht, dass es im Grunde genommen für ein Vergehen, einen Gesetzesbruch, einen Sanktionsmechanismus in Gang setzt. Wobei ich dann denke, dass der Unterschied zwischen Strafe und Schuld, also Schuld ist ja juristisch insofern ganz interessant, dass Schuld ja nie objektiv ist.
Ja.
Also es hängt vor dem Gericht, oder das Gericht hat wesentlich die Aufgabe, oder eine wesentliche Aufgabe besteht darin, die Zurechnungsfähigkeit nachzuweisen. Das heißt, ob eine Person, der eine Tat angelastet wird, ob es ihr wirklich als ihre Tat zugerechnet werden kann. Und zwar unabhängig davon, ob sie das getan hat oder nicht. Sondern Zurechnung heißt, diese Person war sich bewusst, dass sie das getan hat, was ihr zur Last gelegt wird. Und erst dann kann sie dafür verantwortlich gemacht werden. Und bei dem Schuldbegriff, wenn wir ihn jetzt moralisch oder auch theologisch streamen, ist das ja nicht etwas, was von außen auf die Person zukommt, sondern da haben wir ja so ein Verständnis von Schuld, quasi das Gewissen, was sich plagt. Ne? Dass da also das Schuldgefühl aus der Person selbst herauskommt und dass es insofern auch unabhängig davon besteht, ob es jetzt eine äußerliche Sühne gibt, das ist ja der Sinn einer strafrechtlichen Strafe, dass eine Tat gesühnt wird und dann ist sie auch vorbei.
Meinst du, es gibt also nur ein Schuldgefühl? Meinst du das?
Ja, ich würde da unterscheiden zwischen dieser rechtlichen Schuld, die gebüßt wird, und wenn die gebüßt ist durch
dann
die
ist auch vorbei,
Strafe, dann ist das abgegessen. Ja. Während die innerliche Schuld, das Schuldgefühl, ja völlig unabhängig von irgendwelchen kompensatorischen oder ausgleichenden Leistungen besteht und bestehen kann.
Das wäre so das Paulsche Ding. Also Römer 7, ich mache das, was ich nicht machen will und darum komme ich irgendwie aus dieser Schuldhaftigkeit oder dieses Gewissensproblem nicht heraus. Das meinst du?
Genau. Also mir geht es erstmal darum, diese Differenz festzustellen. Ich kann juristisch schuldig werden, ohne ein Schuldgefühl zu haben.
Ja. Ja.
Nämlich indem ich sage, ja, nach dem Gesetz weiß ich, vor dem Gesetz bin ich schuldig, Aber ich selbst bin mir keiner Schuld bewusst. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass der Richter sagt, na, wegen so einer Lappalie müssen wir hier nicht eine Gerichtsverhandlung machen. Und trotzdem kann ich mich persönlich in einem starken Sinne schuldig fühlen.
Und wenn wir das Ganze jetzt noch einen Tick weiter drehen und es wirklich auf eine reformierte Theologie beziehen, dann sehen wir, dass sich hier ein Schuldbegriff, wie wir ihn vom Recht her kennen, und ein Schuldbegriff, wie wir ihn aus einer reformierten Theologie kennen, völlig konfrontativ gegenüberstehen. Also sie sind nicht vereinbar. Ich versuche das ganz kurz nachzuzeichnen. Frank, wenn ich es richtig verstanden habe, bei diesem juristischen oder strafrechtlichen Schuldbegriff würde es darum gehen, dass etwas festgestellt wird durch eine Richterin, von dem sie sagt, per Gesetz ist hier ein Tatbestand gegeben und du hast dich schuldig gemacht. Es ist völlig egal, was du fühlst oder nicht. Bei der Schuldzumessung, wenn ich es recht verstanden habe, spielt dann aber sehr wohl so etwas wie ein gesinnungsethischer Anteil eine Rolle. Also mach ein Beispiel, wenn ich gar nicht bei Sinnen war, weil ich zum Beispiel 2,5 Promille Intus hatte und ich hau dir einen Stuhl über den Kopf, dann wird man das anders beurteilen, als wenn ich mich vorher extra noch gedehnt habe und ein kleines Espresso getrunken habe als Vorbereitung darauf.
Genau, das ist zum Beispiel in der Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag, dass die Beweggründe eine Rolle spielen.
Das im deutschen Strafrecht ist es, glaube ich, so, oder? Dass da Beweggründe, niedrige Beweggründe etc. unterstellt werden. Jetzt, wenn wir das Ganze aber auf eine reformierte Idee von Schuld übertragen würden, würde man sagen, naja, wirkliche Schuld erkennst du eigentlich erst von dem Ort aus, wo sie schon getilgt ist.
Genau. Ja.
Also du hast gar keine Möglichkeit, die Schuld zu erkennen, bevor du nicht schon gerechtfertigt bist. Das ist ja das reformierte Spiel. Wenn die Lutheraner sagen würden, nein, es ist gerade diese Sündenlast, die sich als schlechtes Gewissen ausdrückt, die dich auf deine eigene Erlösungsbedürftigkeit führt. Und von da aus erkennst du dann deine Schuld, aber auch das Bedürfnis, dass du erlöst werden musst. Also um es ganz einfach zusammenzufassen, im Recht haben wir sowas wie eine Schuldzumessung, die sich an der Tathandlung orientiert, plus einen Zusatz, der nach der Gesinnung, nach der Intention, nach dem Willen fragt. In der reformierten Perspektive hätten wir Schuld als totale Blackbox, bis die Schuld schon getilgt und gerechtfertigt ist. Erst von da aus ist sie beobachtbar. Wenn wir in einem lutherischen Sprachspiel das Ganze nochmal anders geordnet haben, also wir haben zuerst das Schuldbewusstsein, das dich dann quasi zu Christus flüchten lässt, wo Schuld erst getilgt werden kann.
Das öffnet mich auch zur Vergebung. Dann.
Und dahinter stehen ja ganz krass unterschiedliche Menschenbilder. In der Erziehung zum Beispiel ist das ganz entscheidend, würde ich sagen, ob ich mich jetzt eher an so einem lutherischen oder an einem reformierten oder vielleicht auch, wenn man so will, einem Rechtsbild orientiere, wie es unserem Strafrecht zugrunde liegt. Was scheint euch da plausibel zu sein und aus welchen Gründen?
Also ich überlege noch, ob ich die Differenz zwischen Reformierten und Lutheranern, Lutheranerinnen so stark machen würde, weil es den Primus Usus Legis, also den überführenden Gebrauch des Gesetzes, also der mir meine eigene Schuld vor Augen führt, den gibt es bei Calvin ja auch ganz...
Also den zweiten, nicht den ersten Gebrauch.
Den zweiten. Das ist dieser, also der erste ist einfach der legalistische Rechtsgebrauch und der zweite ist der überführende Gebrauch des Gesetzes. Den gibt es ja bei Calvin auch.
Der Unterschied ist der, dass dieser Gebrauch nur auf dem Hintergrund einer Offenbarung des schon getilgt sein stattfindet und eben nicht irgendwie in einem Prozess der Öffnung zur ein Wort, das Vergebung verheißt.
Wir müssen hier vielleicht kurz ausführen, worüber wir sprechen, weil wir müssen jetzt mal voraussetzen, dass dieser dreifache Begriff vielleicht nicht allen bekannt ist, oder? Diese dreifache Verwendung des Gesetzes. Wenn man so will. Also es gibt eine erste Verwendung, die würde einfach mal festhalten, es gibt ein Gesetz, es gibt das, was Recht und Ordnung ist und das kannst du anerkennen.
So. Punkt.
Und das ist eigentlich auch göttlichen Ursprungs.
Mhm, genau.
Wie der Staat als Gesetzgeber göttlichen Ursprungs ist.
Und das wird sofort auch mit, also im juristisches Festbestand, also gleichgesetzt.
Mhm. Ja, im Idealfall, oder? Ist quasi das juristische Recht daran orientiert, was dieses Gesetz ist, wenn man so will.
Also erste.
Ja.
Mhm. Erstes Gesetz.
Jetzt gibt es einen zweiten Gebrauch des Gesetzes, das hast du schon anklingen lassen, oder? Das wäre die Art, wie das Gesetz uns selbst überführt.
Mhm. Mhm. Es bringt mich vor Augen meine eigene Schuldhaftigkeit. Mhm.
Genau.
Das macht es.
Genau. Und dann die dritte Verwendung des Gesetzes?
Ja, also Heiligung.
Genau.
Also das ist aber dann immer kompliziert, weil was wird es dann? Das ist eine Führung des Lebens eigentlich.
Genau.
Also des christlichen Lebens.
Eine Praxis, in die man sich einlebt, oder?
Ja, sowas in dieser Richtung, durch den Heiligen Geist orientiert und gewirkt.
Mhm. Die auch bei den Reformierten ausgeprägter ist als im Luther.
Ja klar, man hat eben auch daher hat man dann auch eine Disziplin eben, die so konstruiert wird, die eben aber keine... Also wie, das weiß ich jetzt nicht, aber wie funktioniert eben Strafe in der reformierten Disziplin? Weiß ich nicht, wäre mal interessant nachzuschauen. Aber eben, es soll eigentlich nicht mehr die Sünde tilgen. Also es hat keinen Zusammenhang irgendwie mehr mit der Sünde oder mit irgendeinem Prozess, wo ich mich mit Gott im Klaren gehen muss. Also dieser dritte Moment.
Genau, das ist eine ethische Kategorie.
Ja, eher.
Und wenn man sich anschaut, bei den Reformatoren der ersten Generation, also den schweizerischen Reformatoren, war die Kirchenzucht
sehr wichtig.
Ein wichtiges Thema, sowohl bei Zwingli, Bullinger als auch bei Calvin.
Ja.
Kirchenzucht war ja dann eigentlich auch so, ja, jetzt etwas nett gesagt, so wie eine kirchliche Dienstleistung, dass man sich gegenseitig auf das aufmerksam macht, was nicht gut läuft.
Genau. Aber das ist ja gut paulinisch.
Ja, nehme ich mal an. Also ich hätte Matthäus 18 gedacht, aber gut.
Dann sag doch kurz, was dort steht, Matthäus 18.
Na gut, Matthäus 18 ist der Punkt, wenn man seinen Nächsten, also ein Geschwister oder Brüder in der Gemeinde sieht, dass er irgendwie ein Verfehlen tut oder irgendwas Schlechtes tut, dann kommt man zu ihm, spricht man ihm direkt an, handelt das aus, dann, wenn das nicht gut verläuft, nimmt man einen Dritten dazu bei. Wenn das mit dem Dritten auch nicht gut verläuft, kommt es dann vor der ganzen Gemeinde.
Genau, und das ist ja etwas ganz Interessantes. Hier haben wir ja eigentlich einen Ursprung, dass aus der Religion und aus dem Leben der Gemeinde heraus so etwas wie, wir würden heute sagen, quasi ein Parallelrecht und eine Parallelrechtsprechung, also eine Art Scharia, wenn man so will, entstehen soll, die natürlich den Gedanken hat, dass Streitereien, die in der Gemeinde stattfinden, jetzt nicht vor ein weltliches Gericht gestellt werden sollen, weil die Christinnen und Christen untereinander nochmal anders verbunden sind als Gottes Kinder, als das die Welt untereinander ist.
Ja, das ist ein klassisches Gemeinschaftsethos.
Ja, genau. Und man könnte sich aber in der Rezeption eben fragen, inwiefern man da einen Unterschied zwischen weltlicher Ordnung und Gemeindeordnung gemacht hat.
Mhm. Ja. Aber das scheint ja eines der Punkte zu sein, wir haben ja schon darüber gesprochen in einem anderen Podcast, was die Missbrauchsstudie der EKD zum Vorschein gebracht hat, dass dieses Gemeinschaftsethos, was vorausgesetzt wird und unterstellt wird, offensichtlich auch gewisse Vernebelungstendenzen, was die strafrechtliche Relevanz von Handlungen innerhalb dieser Gemeinschaft bedeutet.
Das verschlüsselt eigentlich das
genau,
Ganze.
Genau.
Gut, aber du wolltest zu den Menschenbildern gehen.
Ich wollte noch kurz die Paulus-Stelle fragen. Ich bin nicht ganz sicher, welche du meinst.
Ja.
Es geht auch nur ums Sinngemäße. Was
meinst du? Also ich meinte zum Beispiel den Streit in der korinthischen Gemeinde.
Ja.
Wie die verschiedenen ökonomischen
Verhältnisse
mit verschiedenen sozioökonomischen Verhältnissen miteinander umgehen. denn die Abendmahlsstreit, also wie man das Essen verteilt. Ja.
Korinther 10, 11. Ja.
Also überall, wo es eben darum geht, um Normen, die Gemeinschaft ermöglichen bzw. Gemeinschaft behindern.
Ja, aber da bildet ja Paulus nicht so ein Recht auf. Er macht einfach, er ja, ordnet ist, genau, von Distanz her.
Witzig. Das ist ja eigentlich die Pointe. Ich schreibe gerade an einem Text über Johannes Fischers Ethik, der sehr komplex ist, der Text, weil die Ethik komplex ist. Aber Johannes Fischer hat seine Ethik oder in einer bestimmten Phase, in seiner ersten Phase zumindest sehr stark, an einem geistbestimmten Leben festgemacht. Und da verweist er immer auf Paulus. Mhm. Und zwar auf diese parenetische Struktur. Paulus argumentiert ja nicht normativ und sagt, schaut mal in die Bergpredigt, wie du zu Recht, das hatte ich wahrscheinlich gar nicht gekannt. Oder schaut mal, wie Jesus es gemacht hat. Mhm. Sondern er sagt, ihr wisst doch, ihr seid Teil der Gemeinde, der Nachfolgegemeinschaft Christi, mit Christus als Haupt. Ihr seid Glieder eines Leibes. Mhm. Und diese indikativ-koortative Struktur, also dass man, ihr seid also, daraus genau. folgt. Aber er verweist auf gar keine Norm. Mhm. Insofern ist es, und Johannes Fischer hat in seinen ethischen Schriften und in seinen ethischen Publikationen immer wieder darauf hingewiesen, dass es ja eigentlich seltsam ist, wie man aus einer biblischen Perspektive eigentlich eine christliche Moral bastelt, die ungefähr wie Kant funktioniert. Also dass es da Prinzipien und Normen und so weiter und so fort gibt. Oder dass auch die Bergpredigt oder die 10 Gebote dann als wie eine kantische Ethik, Pflichtenethik gelesen werden. Dabei, wenn man in die Bibel schaut, sind es eigentlich Indikative. Ihr seid und daraus folgt.
Ja.
Was eigentlich eine ganz für eine neuzeitliche Ethik absolut seltsam ist.
Mhm. Ja. Kurze Randbemerkung dazu, was zum Thema Strafe eben, wie funktioniert das bei Paulus? Ich würde sagen, ich glaube nicht, dass er so einen Strafbegriff hat, aber er ist sehr klar auf Exklusion, Inklusion schon angegliedert. Die diesen Ethos, gemeinschaftlichen Ethos nicht korrespondieren, nicht mit dem irgendwie nicht im Einklang sind, das im Kapitel 5 ist das ziemlich klar, muss man entweder Recht wieder zurechtweisen. Das, ich weiß nicht, ob das sogar eine Zurechtweisung ist, also man müsste da den Vers 5 eigentlich wieder lesen, oder einfach raus mit denen. Also die haben nichts in eurer Gemeinschaft zu tun, diese, die so handeln, und da kommt so eine Liste von Sachen, die man irgendwie nicht tun soll. Ist das Strafe? Entweder eine Person aus der Gemeinschaft rausbringen, explodieren?
Also ich kann dir jetzt nicht also gleich mit Ja oder Nein antworten. Ja. Ich muss etwas ausholen dazu, weil ich glaube, es hat eine totale Logik, die nicht in Inklusion, Exklusion jetzt in einem sozialen Sinn aufgeht.
Okay.
Ich habe mich ein bisschen gewundert jetzt bei euren Bezügen zur Bibel. Also ich finde die Stellen alle super passend, aber wenn ich jetzt hätte eine Stelle dazu nennen müssen, dann wäre das natürlich sofort Römer 7 gewesen, über das Gesetz, oder? Mhm. Und die Idee, die Paulus da vertritt, wenn ich sie recht verstehe, ich finde sie ziemlich schwierig formuliert, aber die Idee, glaube ich, die er da vertritt, ist zu sagen, naja, also ihr kennt doch alle das Gesetz, aber das Gesetz ist etwas für die Lebenden. Also diejenigen, die leben, die fallen unter das Gesetz. Sobald du tot bist, fällst du nicht mehr unter das Gesetz. Naja, das ist ja eigentlich, könnte man sagen, das ist ein sehr juristischer Gesetzesbegriff. Oder? Mhm. Also wir fallen ja auch nicht mehr unter das Gesetz, wenn wir nicht mehr leben, auch heute. Und er macht das dann am Beispiel der Ehe, oder? Und sagt, naja, also stirbt aber der Mann, so ist sie, er meint die Frau, frei vom Gesetz und gilt darum nicht als Ehebrecherin, wenn sie die Frau eines anderen Mannes wird. Also es geht quasi darum, welchen Anspruch hat das Gesetz an den Menschen? Und da würde Paulus sagen, das Erste ist doch offensichtlich, es kann sich nur beziehen auf lebende Menschen. Und jetzt kommt die Riesenpointe, die Paulus macht. Er sagt dann etwas später nämlich, jetzt aber sind wir dem gestorben, worin wir niedergehalten wurden und frei geworden vom Gesetz. Also die Idee ist quasi, ich bin als Christ mit Christus gestorben. Nicht für Christus, also nicht mit, der Märtyrertod, sondern ganz klassisch zu sagen, in, mit und unter Christus.
Ja. Bin, das bin auch, auch in Römer 6 vorher.
Ja. Genau. So tun wir nun unseren Dienst in der neuen Wirklichkeit des Geistes, nicht in der alten des Buchstabens. Bedeutet quasi, jetzt ist nicht mehr der Gesetzestext zuständig für dich, sondern der Geist. So, und wenn ich das jetzt beziehe auf deine Frage, Elio, weil es ein langer Anlauf soll, dann würde ich sagen, naja, Inklusion und Exklusion bezieht sich nicht darauf, dass jemand ausgeschlossen werden muss von einer weltlichen Gemeinschaft. Das ist gerade nicht der Sinn. Sondern zur weltlichen Gemeinschaft gehören ja vor allem die, die aus der Gemeinschaft der Heiligen ausgestoßen werden müssen, weil sie eben unter den Buchstaben fallen und nicht vom Geist sind.
Tja, ist auch spannend, um zu sehen, ob das auch mit diesen Passagen 1. Korinther 5 funktioniert. Mhm. Das frage ich mich wirklich, ob das zusammen funktioniert, was du gerade da schilderst. Weil, ja gut, ich verstehe den Sinn von der Logik her, wie diese Gemeinschaft der Heiligen konstituiert ist und was ist der Zusammenhang mit dem Gesetz. Aber da, wenn ich hinschaue, wie der Paul einfach normiert dazwischen, also kann, wo ist der Unterschied? Sieht man diesen Unterschied da noch? Zwischen dieses Weltliche und das Geistliche.
Das ist ja im Grunde genommen sowieso die spannende Frage bis heute. Wie geht diese eschatologische Community zusammen mit der bürgerlichen Existenz? Ne? Wo man dem Kaiser geben soll, was des Kaisers ist und dem Staat untertan sein soll, weil der Staat von Gott eingesetzt ist. Also das ist ja alles nicht außer Kraft gesetzt. Und diese liminale oder ambivalente Existenz, also diese eschatologische Gemeinschaft von, also ich sage das immer so, dass es eigentlich so eine Doppelverortung gibt. Mhm. Nicht? Wir sind einerseits Mitglieder des Haushalts Gottes und andererseits sind wir aber auch Bürgerinnen und Bürger. Und ich glaube, was also ich würde jetzt mal für den Hausgebrauch und so mal aus der Hüfte geschossen sagen, wo Paulus sich gegen wendet, ist eine Vermischung der Ebenen und auch der sage ich mal, normativen Instanzen. Und für die eschatologische Gemeinschaft ist eben das, was ich eben diese Indikativ-Koortativ-Struktur genannt habe, das ist immer, das ist ja im Grunde genommen sowas wie, Fischer sagt, die pneumatologische Existenz. Appelliert.
Ja.
Eben aus dem Geist heraus der wiedergeborenen Christinnen und Christen seid ihr dieser Glieder dieses einen Leibes und guckt euch so an. Aber wenn du im Blick auf den Staat als Bürgerin und Bürger bist du die Steuerzahlerin der Steuerzahler und musst schön deine Steuern abdrücken.
Das ist natürlich hilfreich, um hier in der Welt weiterzuleben und zu funktionieren. Ich glaube ja, dass Paulus sich das Ganze richtig schonungslos radikal gedacht hat. Kommt etwas weiter hinten nach der Stelle, die ich vorhin zitiert habe. Und das ist für mich eine der faszinierendsten psychologischen Bibelstellen, die ich überhaupt kenne. Ich würde das gerne kurz vorlesen, weil das bringt so alles auf den Punkt an Nicht-Definierbarkeit dessen, was wir sind. Er schreibt da, wir wissen ja, dass das Gesetz zum Geist gehört. Also das ist gerade das, was wir lange Zeit nicht kapiert haben. Wir haben ja Gesetz und Geist gegenübergestellt. Ja. Aufgrund dessen, wie wir diese erste Stelle rezipiert haben, hat auch eine ganz üble antijudaistische Geschichte diese Gegenüberstellung. Aber bei ihm ist es klar, das setzen wir voraus, das gehört zusammen. Natürlich ist die Tora Geist durchdrungen. Ja. Und jetzt, ich dagegen bin vom Fleisch bestimmt und verkauft unter die Sünde. Das wäre jetzt genau das, was du sagst, Frank, oder? Es gibt eben nicht einfach diese Gemeinschaft der Heiligen und die eschatische Existenz der Person, sondern es gibt genau diesen Zustand, der auch nicht aufhört mit irgendeiner Erleuchtung oder irgendwas, dass wir eben Katasargs unter die Sünde verkauft sind.
Ja. Paul ist ja eben den erfassten Christus begegnet an diesem Zeitpunkt.
Genau. Und jetzt sagt er, was ich bewirke, begreife ich nicht. Das ist ein ganz, also ich schnall gar nicht, was ich tue. Denn nicht, was ich will, treibe ich voran, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber gerade das tue, was ich nicht will, gestehe ich dem Gesetz zu, dass es Recht hat. Ja klar, oder? Weil ich es ja nicht will. Mhm. Also stimme ich ihm eigentlich zu. Dann aber bin nicht mehr ich es, der handelt, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und das ist doch eigentlich das Verrückte, was da passiert, ist eine Abspaltung. Also ich schaue in mich rein, ich sage das jetzt natürlich so als Mensch des 20. 21. Jahrhunderts mit einem freudschen Vokabular, das in die Umgangssprache eingeflossen ist, oder? Und sage quasi, hey, das, was ich doch schaue, wenn ich mich mir selbst stelle, ist eine Triebstruktur, die ich mir aber eigentlich gar nicht zurechnen will als selbstreflexives Wesen. Also ich kann mich damit nicht identifizieren, was ich da sehe.
Oder möchte es jedenfalls nicht.
Genau, ich will es nicht. Ja. Also gebe ich ja dem Recht, was den Anspruch an mich stellt, nicht ein solcher zu sein, den ich in meiner Triebstruktur selbst auffinde.
Also ich gebe dem Gesetz Recht.
Genau, ich gebe dem Gesetz Recht. Das ist genau der Punkt. Und trotzdem tue ich es aber nicht. Also wer tut es dann? Das ist ja die große Frage. Und dann wird es halt externalisiert und man sagt, naja.
Also wer tut das, was ich tun sollte?
Nein, wer tut das, was ich tue, aber gar nicht tun will?
Ja.
Das kann ja nicht ich sein. Mhm. Es kann ja nicht ein Ich sein, das gegen das handelt, was es selbst will. Und dann sagt er, ja, das ist eben die Sünde, die in mir wohnt. Also ist die Sünde, mindestens hier in diesem Verständnis, nicht etwas, was eine Übertretung oder eine Zielverfehlung oder irgendwie sowas nur markiert, wie man das so in der Sonntagsschule oft hört, also quasi ein Gesetzesbruch oder sowas, sondern die Sünde hat eine eigene Dynamik, also die funktioniert wie ein Dämon in dir.
Ist eigentlich eine eigene Größe in der Welt.
Genau. Ja. Und man kann es ganz einfach sagen, bei Jesus war das ständig der Versucher, der Durcheinanderbringer, der Satan, der irgendwas tut, um zu erklären, dass es nicht du bist, der das tut. Und bei Paulus ist es die Sünde. Also stehen eigentlich Sünde gegen Gesetz. Und Geist und Gesetz sind auf der einen Seite und Fleisch und Sünde sind auf der anderen Seite.
Ja.
Sie sind unversöhnbar, aber charakterisieren beide als Wirklichkeiten unsere irdische Existenz. Das wäre so ein Menschenbild, das ich also da drin finde.
Beide, meinst du jetzt Sünde und Fleisch? Weil da sind vier Komponenten, die du erwähnt
hast. Also Sünde und Fleisch sind auf der einen Seite und Geist und Gesetz auf der anderen Seite. Und sie kommen nie zusammen, weil das Ich sie nicht verbinden kann. Also muss die Dynamik, dass ich von Geist und Gesetz, das ich eigentlich will, mit dem ich mich eigentlich identifizieren kann, selbst nicht umsetze und lebe, muss diese Dynamik als etwas Fremdbestimmtes gedacht werden, was mich auf diese andere Seite zieht.
Ja, aber es ist ja eine doppelte Fremdbestimmung. Es ist ja, die Sünde in mir ist ja nur das Pendant zu dem Christus lebt in mir. Nicht? Ich lebe nicht aus mir, sondern Christus lebt in mir. Also das ist so ein bisschen der Zauberlehrling bei Goethe.
Ja. Die ich rief, die Geister, werde ich nur nicht los.
Genau, oder? Genau. Der immer das Gute will und nur das Böse schafft, gibt es auch.
Ja, aber das ist, glaube ich, Faust, oder?
Das ist Faust, richtig, das ist Faust. Aber was ich wirklich, ich muss auch sagen, das war mir gar nicht so bewusst, dass es eben nicht nur dieser, nicht ich, sondern Christus, also wo man sich fragen will, wer ist eigentlich das Subjekt noch?
Ja.
Ne? Und auf der anderen Seite diese Sünde in mir, die auch eine Kraft ist. Wer ist das Subjekt?
Es führt uns ja eigentlich zu einer ganz krassen Ausgangssituation, wenn wir das mit dem Recht vergleichen. Dort haben wir gesehen, wir haben ein Gesetz, das gilt und das muss jetzt quasi subjektiv zugemessen werden auf die Tat.
Und es muss festgestellt werden, dass es sich, dass die Täterin oder der Täter ein Rechtssubjekt ist.
Genau, genau, genau. Und das heißt, es muss ihm etwas wie mindestens graduell Freiheit und dadurch dann auch Intentionalität zugeschrieben werden können. Und genau das unterläuft Paulus. Weil Paulus würde sagen, nein, dieses Ich gibt es eigentlich nur als ein Ich, das mit Christus gekreuzigt wurde und mit Christus auferstehen wird. Und das ist auf der Seite des Gesetzes.
Genau.
Das kann gar nicht das Gesetz brechen, dieses Ich.
Genau, wie Christus die Erfüllung des
Gesetzes. Es gibt aber eine Dynamis, die mich quasi meiner Autonomie beraubt, die etwas ganz Furchtbares mit mir anstellt und mich als Fleisch dann auf die Seite der Sünde zieht. Aber dass das Sünde ist und nicht zu meiner Natur gehört, die ich bekämpfen muss, weiß ich nur, weil ich einer bin, der mit Christus gestorben ist und von der Seite des Gesetzes aus das beobachten kann, was da passiert.
Ja, beziehungsweise ja auch selbst auf der Seite des Gesetzes bin, dadurch, dass Christus in mir ist.
Ganz genau. Und das ist natürlich ein ganz, ganz anderes Menschenbild, als wenn ich quasi sage, naja, der Mensch, um jetzt wieder an Kant anzuschließen, das ist der Fischer vorhin zitiert, der sagt, wie sind wir eigentlich zu diesem Kantschen Menschenbild gekommen? Naja, bei Kant ist der Mensch ein krummes Holz, das quasi durch Bildungsprozesse so zurechtgebogen werden muss, dass es einigermaßen vernünftig funktionieren kann.
Ja, beziehungsweise der springende Punkt bei Kant ist dieses Wesen, das sich selbst zurechtbiegen kann.
Ja.
Kraft, Vernunftgebrauch.
Genau.
Was bei Paulus ja überhaupt kein
Thema
Paulus ist. Paulus hätte gelacht über diesen kantischen Versuch. Was die Pointe finde ich total spannend, worüber man natürlich diskutieren muss. Ich glaube, dass diese Moralisierung von Kirche, auch was ja so in einer säkularen Gesellschaft der Kirche immer angelassen wird, dass sie irgend so eine schwere, düstere Moral hat, das ist im Grunde genommen eine Erfindung, würde ich sagen, der Neuzeit. Und auch eine bewusste Reaktion auf die Aufklärungsphilosophie. In der Bibel finde ich überhaupt keine Moral.
Also mindestens muss man sagen, so mit Römer 7 ist all dem, was wir jetzt normalerweise Moral nennen würden, ja jeder Boden entzogen. Weil diejenigen, die nicht im Geist und auf der Seite des Gesetzes sind, die können Moral eigentlich gar nicht beobachten, weil sie die Differenz zum Gesetz gar nicht beobachten können. Also, ja, weil sie es ja gar nicht kennen. Also sie stehen nicht auf der Seite. Ja. Jetzt diejenigen, die auf der Seite des Gesetzes stehen, die können es nicht als ein moralisches Problem beobachten, weil es gar nicht einem Subjekt zugerechnet werden kann.
Genau.
Und das bedeutet eigentlich, dass Paulus hier eine Umkodierung macht. Das, was Verbrechen wäre, wäre bei Paulus Krankheit. Es wäre eine Störung.
Ja.
Ja, und man würde, genau, und im Grunde genommen ist das ja auch schon in Jesu Reden angelegt. Die Bergpredigt spricht ja nicht von moralisch gut, sondern von selig. Selig hat überhaupt nichts zu tun mit moralisch gut oder schlecht oder weiß ich nicht was. Ja. Und es wäre wirklich mal sehr interessant, was ja nie in der Theologie passiert ist bisher, jedenfalls nicht in der kontinentaleuropäischen, dass man wirklich mal auch aus einer systematisch-theologischen Perspektive diese ganzen impliziten Moralen, die da mit transportiert werden, mal gegen den Strich bürstet und sagen, woher haben wir das eigentlich?
Und also wenn du jetzt auf dieses Selig aus den Seligpreisungen rekurrierst, das ist ja eigentlich gar keine so gute Übersetzung für uns heute. Wir würden ja wahrscheinlich eher übersetzen glücklich. Glücklich ist wer.
Ja.
Und wenn man sich überlegt, was das jetzt wiederum bedeutet, dann heißt das eigentlich, glücklich ist, wer von seinen Taten her in Übereinstimmung mit dem Gesetz lebt.
Genau.
Ja, also glücklich ist, wer auf der Seite von Gesetz und Geist ist.
Ja, und noch radikaler beim barmherzigen Samaritaner, der einfach seine Bauchschmerzen loswerden wollte, die er nämlich hatte, als er das Gewaltopfer am Boden sah. Ohne, da gibt es keine Moral, gar nichts. Und das ist totaler Irrsinn, wenn wir uns überlegen, was wir oder die Kirche im Grunde genommen daraus für eine Hypermoralgeschichte gemacht hat. Ne? Also dieses Gleichnis sowas von verkehrt, ja, so auf den Kopf gestellt, das ist schon ziemlich irrsinnig.
Also übrigens erzählt man ja praktisch nie die Vorgeschichte dieses Gleichnisses. Wenn ich das recht im Kopf habe, war das nämlich, glaube ich, so, dass Jesus gefragt wurde, ja, du sprichst immer von diesem Nächsten, aber wer ist eigentlich mein Nächster? Ja. Mhm. Und die Antwort vom barmherzigen Samariter zielt ja gerade nicht darauf ab, dass das eigene Volk aus lauter schlechten Nächsten besteht. Mhm. Das ist ihm völlig egal, darum kann die Geschichte nicht gehen. Oder dass alle hohen Priester irgendwie Heuchler sind, darum geht es gar nicht in der Geschichte, sondern es geht darum, dass es sogar, ich glaube, so muss man es nämlich sagen, sogar dem Samaritaner gelungen ist, für diesen Fremden ein Nächster zu werden.
Genau, er beantwortet ja nicht die Frage, wer ist mein Nächster, sondern seine Antwort geht, bist du ein Nächster.
Genau. Und wie kann es dir gelingen, wenn es schon dem Samaritaner gelingt, diesen anderen auch zu deinem Nächsten werden zu lassen. Das ist ja die Idee. Mhm. Und das ist gerade nicht etwas, was moralisch geboten ist,
genau,
sondern es ist eine Möglichkeit, die sich mit dem Menschsein verbindet. Oder?
Richtig, richtig. Also Johannes Fischer spricht ja von Anwesenheitskonstellation.
Oh Elio, ich sehe, die Stirn runzelt. Du wiegst den Kopf.
Naja, aber es ist vielleicht nur eine Detailfrage, dass du das an das Menschsein anbindest, aber das ist jetzt nicht so wichtig, denke ich. Das funktioniert gut, vielleicht eher von Gemeinschaft her, würde ich sagen, aber ist egal.
Aber bring das mal noch. Weil es interessiert mich jetzt schon, wenn du sagst, von Gemeinschaft her.
Ja, du hast das sofort an Menschsein angebunden. Hier ist ja nicht die Frage, hier hat das nicht mit dem Wesen des Menschen zu tun. Das hat einfach, wie man miteinander umgeht, zu tun.
Ich hätte es halt gerade andersrum gedreht. Ich hätte gesagt, naja, was Menschsein für dich als Person bedeutet, klärt sich daran, wie du mit anderen umgehen kannst. Und es ist eine dir persönlich gegebene Möglichkeit, andere zu deinen Nächsten zu machen.
Mhm. Brauche ich das Menschsein-Faktor da drin? Nee, brauche ich nicht.
Ich habe das vor allem jetzt deswegen gebracht, weil es um das Menschenbild ging, oder das wir diskutiert hatten. Mhm. Und da finde ich es bemerkenswert, dass sich das Menschenbild, wenn ich diese Geschichte richtig verstehe, und vielleicht gibt es da auch noch ganz viele andere Facetten, die ich jetzt gerade nicht im Blick habe, aber dass es bei dieser Geschichte mindestens nicht darum geht, dass es einen Sollens-Imperativ gibt, der den Menschen erst zu einer wirklich menschlichen Figur macht, sondern es ist eher ein Horizont von Möglichkeiten, die dir offen stehen, als Mensch jemandem persönlich zu begegnen. Also für ihn ein Nächster zu werden.
Mhm. Nächster ist eben keine moralische Kategorie, genau, ne? Sondern Nächster ist ich würde sagen, der für mich eigentlich beste Begriff ist der von Hannah Arendts Politikbegriff, also der Begegnung, oder Karl Barth spricht von Begegnung und nicht Beziehung. Jean-Luc Nancy, die undarstellbare Gemeinschaft, wo es eben nicht darum geht, und ich glaube, das ist auch ein weiterer kategorialer Fehler in der Theologiegeschichte, da so einen Kommunitarismus daraus abzuleiten, also als gäbe es irgendwie diese exklusive Gemeinschaft, für die Gemeinschaftsmitglieder gelten besondere Regeln im Sinne des Respekts und der Achtung gegenüber der anderen Person. Das alles gibt's nicht in der Bibel. Das gibt's natürlich im Alten Testament, wo sie sich gehauen haben. Da ging's aber um andere Geschichten. Aber diese Idee hinter diesem Gleichnis vom barmherzigen Samaritaner ist ja eigentlich überhaupt, würden wir heute sagen, oder Aristoteles hat das schon gesagt, ist die Frage, wie funktioniert Sozialität? Ne? Oder was macht den Menschen aus?
Mhm. Ja.
Mhm. Wie gelingt dann vielleicht noch dazu, wie gelingt diese Sozialität?
Mhm. Ja. Ich bereue das jetzt gleich, aber ich muss hier einen kleinen Cut machen, weil wir nämlich noch den anderen Begriff eigentlich ganz offen gelassen haben bis jetzt. Von dem sind wir aber eigentlich ja mal ausgegangen, das ist die Frage der Strafe. Was ist eigentlich Strafe? Weil wir haben ja angefangen damit, dass wir gesagt haben, naja, Strafe ist gerade nicht mehr das, was in Erziehung en vogue ist, was aber im Recht gefordert wird. Wir sind dann aber sehr schnell eigentlich beim Schuld, Sünden, Begriff gelandet. Ich fände es gut, wenn wir in der Zielgerade, auf die wir jetzt einbiegen müssen, nochmal auf die Idee, das Konzept, den Begriff der Strafe kommen könnten. Frank, ich schließe jetzt mal so an dein letztes Votum an, dass die Strafe mindestens in einer Richtung die Idee hat, dass sie das Soziale ermöglicht. Und zwar als eine Sanktionsgewalt. Das Soziale findet statt in einem Rahmen, der abgesichert wird durch Strafpotenziale, durch kasernierte Gewalt der Polizei, der Armee etc. Also man kann das durchsetzen, aber anders als die UNO-Blauhelme ist das durchsetzbar. Und das wäre jetzt für mich nochmal die Frage, ist die Strafe etwas, von dem wir sagen würden, naja, das hat schon einen richtigen Kern, das braucht es tatsächlich. Ist es etwas, was vielleicht sogar theologische Wurzeln hat, die es in die Welt bringen? Oder ist es etwas, von dem wir sagen würden, naja, also wer die biblischen Verheißungen nimmt, der weiß, dass Strafe eigentlich ein überkommenes Konzept ist, dass es im Himmel und vielleicht schon bald auf Erden nicht mehr geben wird.
Also biblisch betrachtet ist ja die Strafe so etwas wie eine göttliche Simulation. Wenn man anschaut, ich habe bei Johannes, bei Klaus Koch studiert. Klaus Koch war ein Alttestamentler, ein verrückter Typ, der erste der Propheten mit F anstatt PH geschrieben hat, in seinen beiden Prophetenbänden. Und jedenfalls hat er eine These aufgegriffen, die es vorher schon gab, nämlich wie funktioniert eigentlich Sanktion im Alten Testament? Okay. Und im Alten Testament funktionierte es, da gab es diese Idee des Tun-Ergehens-Zusammenhang oder der schicksalhaften Tatsphäre. Ja. Ich weiß nicht, wer was von Nygren und was von Koch war, welcher Begriff. Aber wo es im Grunde genommen die Idee war, wenn eine Person irgendetwas Falsches getan hat, was dem Gebot, den Geboten Gottes widersprach, dann holte ihn sofort das Schicksal heim.
Ja, genau.
Das Judentum ist wirklich viel eleganter als das Christentum. Beim Christentum wird alles aufs jüngste Gericht verschoben. Hm. Beim Judentum packt es sich sofort, erwischt sich gleich.
Aber Frank, jetzt muss ich ein bisschen widersprechen. Meine Großmutter hat immer gesagt, Gott straft sofort, wenn mir irgendwas passiert ist.
Ja, genau. Aber das war eigentlich war das so eine alttestamentliche Auffassung. Ne? Dass du dich im Grunde genommen eben diese schicksalhafte Tatsphäre, das ist, du lebst in einem normativ aufgeladenen Kosmos, wo du dich eigentlich nicht ungestraft entgegen den Normen verhalten kannst.
Also und darum ist auch das Exil als eine Strafe
ganz
verstanden.
Genau. Nun, im Neuen Testament taucht das überhaupt nicht auf. Das heißt, offensichtlich war man sich dieser Effekte des schicksalhaften Tatsphäre nicht mehr so, hat man dem nicht mehr so getraut und dann, sage ich mal, in unserer Kulturgeschichte und Zivilisationsgeschichte erst recht nicht mehr. Und dann müssen an die Stelle andere Instanzen treten. Mhm. Aber im Grunde genommen ist es immer noch das Auge Gottes, was jetzt eben in säkularisierter Form im Strafgesetzbuch nachzulesen ist und auch was, ich weiß, was mir droht.
Ja.
Ich glaube, was der Nachteil ist unserer Sanktionsordnung, ist, Also ich unterstelle mal, dass jede Bankräuberin und jeder Bankräuber einen Bankraub deswegen begehen, weil sie darauf spekulieren, nicht, dass das Strafgesetzbuch für sie nicht gilt, sondern dass sie nicht erwischt werden. Im Alten Testament nicht erwischt werden, ist eine Vorstellung, die gibt es natürlich nicht. Ja.
Das ist übrigens, damit beginnt ja das Ganze. Oder? Ja, also sobald wir, wir haben sofort diese Kain- und Abel-Geschichte und das mit dem nicht erwischt werden, das ist dort wirklich in kürzester Form beschrieben. Der Herr fragte Kain, wo ist dein Bruder Abel? Was weiß ich, antwortete Kain, bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders? Und dann geht es einfach weiter und Gott spricht, weh, was hast du getan, sagte der Herr. Hörst du nicht, wie das Blut deines Bruders von der Erde zu mir schreit und losgeht? Und dann kommt eigentlich eine Art Fluch. Und dann sagt der Herr, du hast den Acker mit dem Blut deines Bruders getränkt, deshalb stehst du unter einem Fluch und musst das fruchtbare Ackerland verlassen. Also es ist jetzt wirklich eine dramatische Situation. Oder? Erst gerade wurden Adam und Eva als Prototypen des Menschen aus dem Paradies vertrieben. Nicht, dass die noch vom Baum des Lebens essen und werden wie wir. Und da schon wurde ihnen gesagt, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot verdienen und unter Schmerzen wirst du deine Kinder gebären. Du wirst verzehrt werden von der Lust. Und jetzt Kain ist eigentlich noch mal schlimmer dran, weil der muss jetzt sogar noch diesen einigermaßen guten Boden, der denen gegeben wurde, unter diesen Ausschlussbedingungen aus dem Paradies verlassen und sagt dann, also du musst das fruchtbare Ackerland verlassen, wenn du künftig den Acker bearbeitest, wird er dir den Ertrag verweigern. Als heimatloser Flüchtling musst du auf der Erde herumirren. Mhm. Und dann sagt Kain zum Herrn, die Strafe ist zu hart, das überlebe ich nicht. Mhm. Also es gibt keine Diskussion darüber, es gibt kein forensisches Moment. Es gibt nur, ich habe dich überführt und das steht jetzt fest. Es wird nicht mehr über die Tat, nicht über das Motiv, irgendwas gesprochen. Das scheint irgendwie alles klar zu sein schon zwischen Gott und Kain. Ja. Und die Frage ist jetzt nur, wie machen wir das mit der Strafe?
Richtig, offensichtlich ist Strafe jedenfalls keine Verhandlungssache. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, es gibt auch keine Diskussion über die Sanktionsgewalt. Nicht? Das ist eben Gott oder dann eben bei Klaus Koch der Tun-Ergehens-Zusammenhang, also etwas, was sich einfach ereignet, was mit der Tat selbst in Gang gesetzt wird. Und wir müssen, wenn ich jetzt mal das, was ich am Anfang gesagt habe, wir das heute simulieren, haben wir natürlich einen Haufen Probleme. Ist die Strafe angemessen? Was heißt überhaupt eine gerechte Strafe? Also wie kann ein schuldhaftes Verhalten kompensiert werden? Kann es überhaupt kompensiert werden? Wir sind der Auffassung, dass zum Beispiel die Todesstrafe verboten sein muss, weil es kein endgültiges Urteil von Menschen über Menschen geben darf.
Genau.
In anderen Ländern wissen wir, ist das anders. Wir können uns aber die Frage stellen, ist der Staat überhaupt legitimiert, diese Gewalt auszuüben? Also pragmatisch ist das natürlich völlig klar. Wer muss es tun? Und besser der Staat, der demokratisch gewählt ist, als irgendeine andere Instanz oder eine andere Person. Aber was ist eine angemessene Strafe? Hat überhaupt, wenn Strafe etwas mit Schuld und Schuld etwas mit der Person, mit dem Innersten der Person zu tun hat, hat der Staat ein Recht darauf, in irgendeiner Weise einen Zugriff zu haben? Mhm. Wir würden eigentlich sagen, im säkularen Rechtsstaat darf der Staat nur die äußeren Belange von Personen regeln, aber nicht irgendwie in das Innere vordringen. Und wie kann er dann überhaupt strafen oder dieses Monopol, auch Strafe mit Gewalt durchzusetzen und zum Beispiel in massiver Weise Freiheitsrechte einzuschränken, eigentlich aus der sozialen Gemeinschaft auszuschließen? Was eine Gefängnisstrafe ist das? Hm. Und da gibt es ja auch diese abolitionistische Diskussion, die das problematisiert, die auch fragt, was sind eigentlich die Kriterien, wie nach denen ihr ein Strafmaß festlegt, ja. nach denen überhaupt eine Schuld definiert und so weiter und so fort.
Ich habe mir gedacht, eigentlich ist diese uralte Geschichte, die jetzt bei dir alle diese Fragen aufwirft, ja aus einem ganz tragischen Zusammenhang in den letzten Tagen wieder bei uns angekommen. Hm. Ich muss dazu trotzdem nochmal einen kleinen Seitenschlenker machen, weil ich glaube, dass es wirklich so analog ist, was wir in der Bibel finden, hier als Geschichte zu dem, was uns in der Gegenwart gerade beschäftigt. Kains Problem ist weder, dass er Schuldgefühle hat, weil er Abel getötet hat, also damit kann er leben, noch ist der schlechte Acker ein Problem. Sein Problem ist die Rechtsfreiheit, unter der er jetzt leben muss. Und er sagt, er wehrt sich überhaupt nicht gegen all das, er sagt nur, ich bin vogelfrei, jeder kann mich ungestraft töten. Das ist das, was er nicht überlebt. Er ist vogelfrei. Man kann ihn jetzt ungestraft töten. Das heißt, er steht nicht mehr unter einem Rechtsschutz. Mhm. Das ist eigentlich das, was ihm widerfährt, durch diese Verbannung, wenn man so will. Mhm. Und dann sagt Gott nein, sondern ich bestimme, wenn dich einer tötet, müssen dafür 7 Menschen aus seiner Familie sterben. Und er machte an Kain ein Zeichen, damit jeder wusste, Kain steht unter dem Schutz des Herrn. Also Gott selbst ist keiner, der Rechtsfreiheit duldet in dieser Geschichte. Nicht einmal für den ersten Mörder der Geschichte, wenn man so will. So. Und warum? Ja,
also er selbst hat sein Recht. Das meinst du?
Genau. Also ja, nein, oder er macht kein Zeichen an den anderen, um die speziell zu schützen, weil die stehen ja unter dem Rechtsschutz. Die sind nicht vogelfrei. Ja. Die haben ein Recht und ein Gesetz, das für sie gilt. Kein nicht mehr, weil er ihn vertreibt.
Ja, ein interessanter Nebenaspekt ist, dass das eigentlich der Ursprung der Asylstätte ist. Und da müssen wir heute mal die Asylpolitik anschauen. Wenn Asyl nur dem politisch Korrekten gewährt wird, der ursprüngliche Gedanke des Asyls ist genau das Gegenteil. Es ist nämlich Straftäter, die dort vor Verfolgung geschützt sind.
Haben wir dann später, oder, mit dem Tempel, wer sich da niederwirft, das ist quasi eine Vorform von Kirchenasyl, wenn man so
genau. Ja.
Aber warum rolle ich jetzt diese Geschichte nochmal auf mit der Rechtsfreiheit? Wir hatten in Zürich diese ganz furchtbare Attacke auf einen orthodoxen Juden von einem 15-jährigen Jungen, der übrigens in der Schweiz die Schule besucht hat, der hier aufgewachsen ist, der einen Schweizer Pass hat, und der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr hat in einem Interview mit der NZZ die Ausbürgerung gefordert. Ausbürgerung des 15-jährigen Jugendlichen. Und das ist doch ganz interessant, dass es ganz ähnlich wie in dieser biblischen Geschichte ist, die Reaktion jetzt hier nur auf einen Versuch einer Tötung dazu führt, dass jemand aus der Sicherheit, die ihm das Recht gibt, aus der Zugehörigkeit, die einem Bürgerrechte geben, ausgeschlossen werden soll.
Nee, wenn ein Regierungsvertreter den Vorschlag macht, einen schweizerischen Bürger aus der Schweiz auszuweisen, dann ist das zumindest symbolisch eine Form der Vogelfreiheit. Weil wo sollte ein sagen, Schweizer Bürger zu Hause sein, wenn nicht in der Schweiz?
Ja.
Und die Bürgerschaftsrechte, ja, die ja auch ein lebenslanges Recht auf dein Heimatland oder Heimatort garantiert. Das ist eine absurde Vorstellung.
Man würde wirklich sagen, das ist absurd. Jetzt ist es rein rechtlich so geregelt, dass jemand tatsächlich ausgebürgert werden kann, wenn ihm nachgewiesen kann, dass er dem Ansehen oder den Interessen der Schweiz erheblich schadet. Hm. Und ein solches Beispiel wäre der Zusammenhang mit Terrorismus. Und jetzt hat der Bekenner Videos gepostet, der Islamische Staat hat ihn gefeiert auf Social Media. Und jetzt ist quasi die Idee, naja, das könnte jetzt reichen für den Entzug der Schweizer Staatsbürgerschaft. Und es geht mir jetzt wirklich überhaupt nicht darum, diesen Fall zu verharmlosen. Also vor allem gar nicht in Bezug auf das, wie sicher sich jüdische Mitbürger in der Schweiz fühlen können. Das ist wirklich ein ganz anderes, ganz ernstes Thema. Das, was ich einfach interessant finde daran, ist, dass wir hier mit einer Art, mit einem Schweizer Staatsbürger, eben nochmal, der hier sozialisiert worden ist, umgehen, dass wir eigentlich sagen, okay, davor kapitulieren wir, das ist nicht integrierbar.
Genau. Also ich sage mal, als Jüdin und Jude würde ich erwarten, dass der Rechtsstaat mit seinen Mitteln für meine Sicherheit und meinen Schutz sorgt. Mhm. Und nicht, dass er eine bestimmte Personengruppe identifiziert, wo er sagt, da, mit dieser Personengruppe können wir das in der Schweiz nicht regeln, die müssen wir outsourcen. Das ist im Grunde genommen so ein bisschen ein Offenbarungseid.
Oder man hat ein sakrales Verständnis des Staates.
Das wäre ja ganz furchtbar für den säkularen Rechtsstaat. Ja,
ist klar, aber dann wäre es vielleicht sinnvoll, was da vorschlagen wird.
Wir haben es hier sogar noch mit dem Spezialfall zu tun, dass es sich rein rechtlich um ein Kind handelt.
Mhm. Ja.
Und das ist eine sehr interessante Beobachtung ist, die man immer wieder machen kann, ist, dass staatlich garantierte Rechte, die jemand hat, zum Beispiel eben den besonderen Schutz, den wir Kinder gewähren, auch mit dem Jugendstrafrecht, sofort zur Disposition gestellt wird, wenn sie unsere Intuition verletzen. Mhm. Das sind Beobachtungen, die man beim Recht ständig machen kann. Ferdinand von Schirach ist damit reich geworden, solche Fälle als Theaterstücke aufzuführen, oder? Dass wir dort, wo wir sagen, naja, das ist jetzt aber moralisch kontraintuitiv. Mhm. Wir sind gerade aufgewühlt und wir wollen jetzt wirklich ein starkes Zeichen setzen. Da ist es plötzlich mit der Sicherheit und der Garantie, die das Recht uns geben kann, nicht mehr weit her. Mhm. Also wir stellen sie dann zur Disposition. Wir fragen, braucht es hier nicht eine Ausnahmeregelung? Mhm. Finde ich einfach sehr interessant, weil mindestens eben halt diese erste biblische Geschichte sagt, nein, vogelfrei darf er nicht sein.
Also was sicherlich der wahre Kern an diesem Vorfall und diesen Reaktionen ist, dass wir mit einem reinen Legalismus nicht zu einer Gesellschaft kommen, in der wir uns wohl und auch in der wir uns sicher fühlen. Also Legalismus meint einfach nur Rechtsgeltung. Sondern was wir voraussetzen müssen und auch voraussetzen, ist ein gewisses positives Verhältnis zu diesem Recht. Also nicht nur die Anerkennung der Geltung, sondern auch die Anerkennung der Geltung in meinem Handeln. Da kann immer noch was schieflaufen und wenn ich bankrott bin, kann ich immer noch eine Bank überfallen. Dann ist aber im Grunde genommen kann ich sagen, ja okay, mir ist schon klar, dass ich dagegen das Recht handle. Und ich könnte sagen, kontrafaktisch bestätige ich es, weil ich nämlich versuche, vor der Polizei wegzulaufen und ich einfach stehen bleibe, weil ich mir keiner Schuld bewusst bin. Aber diese Vorstellung, dass wir so etwas brauchen wie eine, ich nenne es jetzt mal ganz zugespitzt, eine positive Gesinnung im Blick auf die Geltung dieses Rechts, das setzen wir eigentlich immer voraus. Wir sind uns dessen nur gar nicht bewusst.
Das glaube ich auch. Und einer der stärksten...
Das ist das Schockierende an diesem 15-jährigen Jungen, wo wir zumindest vermuten, dass es bei ihm diese positive Gesinnung zu diesem Recht vielleicht nicht gibt. Oder zu wenig ausgeprägt oder weiß ich nicht was.
Ja, wenn wir uns jetzt fragen müssten, was wären denn motivationale Momente, um diese positive Gesinnung zu erzeugen, jetzt gar nicht nur bei diesem Jungen, sondern bei uns allen, dann wäre es eben für mich gerade der, die empirische Erfahrung, dass auch unter Extremsituationen an diesem Recht festgehalten wird. Mhm. Also dass wir gerade nicht versuchen, es zu unterlaufen und quasi eine Sonderregelung zu finden.
Genau, und Johannes Fischer, der schon ein paar Mal vorgekommen ist, der mir durch den Kopf geistert, würde sagen, das ist genau der Irrtum einer Moral und einer Ethik, die auf Normen setzt und die dann wie der Ochse vom Berg steht, wenn wir auf Erfahrungen treffen, wo Menschen für die Menschen in ihrem Handeln diese Norm überhaupt keine Geltung haben. Und Fischer würde wahrscheinlich sagen, ja, ihr erwartet viel zu viel von diesen Normen. Ihr müsst mal einen Schritt zurücktreten und sagen, was ist denn, was uns human miteinander umgehen lässt? Und das kann nur etwas sein, wie er nennt das, geistbestimmtes Leben, reduziert es aber ganz bewusst nicht auf eine theologische Ethik, sondern sagt so etwas wie, ich würde jetzt mal sagen, ganz allgemein so etwas wie eine Sozialität. Und er bringt auch das Beispiel von beim herzigen Samaritaner und sagt, der brauchte keine Norm. Der musste einfach nur hingucken. Und deshalb sagt, ist Fischer enorm wichtig. Er sagt, eigentlich ist Ethik Wahrnehmungsschulung. Wir müssen einfach lernen, die oder den gegenüber als Mensch wahrzunehmen. Das reicht eigentlich schon. Also Hans Jonas hat es mal gesagt, sieh hin und du weißt. Also als gäbe es etwas, das, da müsste man jetzt ganz, ganz lange diskutieren, 10 Podcasts drüber machen, was steckt da für ein Menschenbild hinter? Ja. Nämlich, was sowohl Jonas in anderer Weise als Fischer voraussetzen, ist, dass es eine Bestimmung gibt oder ein Bestimmtsein werden von Personen, die sie empfänglich machen für die Situation der anderen Person.
Also bedeutet quasi, ich werde durch das Aufeinandertreffen mit einem anderen formatiert, so dass ich in meinem Verhalten ihm oder ihr gegenüber dem entsprechen kann, was eigentlich geboten wäre in dieser Situation.
Genau, das ist die Unterstellung. Das ist eine Unterstellung. Ja. Und Judith Butler würde hinzufügen, nein, das ist die Erfahrung, die wir alle gemacht haben, die nämlich unser Säuglingsalter überlebt haben. Mhm. Dass wir im günstigen Fall Eltern gestoßen sind, ja, die diese Aufmerksamkeit für uns hilflose, angewiesene Kinder hatten.
Ich finde das ja wunderschön, nur, ich sage jetzt mal so, wenn das so wäre. Also wenn das quasi mechanistisch so wäre, wenn das immer der Fall wäre, dann wäre es komplett sinnlos, sowas wie ein Recht aufzuschreiben, auf das man sich beziehen kann.
Mhm. Nee, ich würde sogar sagen, dass das Recht kontrafaktisch immer das genau die Situation voraussetzt und das im Grunde genommen versucht zu künstlich herzustellen oder künstlich zu regulieren, wo Ausnahmefälle eintreten.
Ah, mega interessant. Oder Frank, und ich würde dagegen sagen, naja, das Recht ist quasi, wie will man sagen, das Sprungtuch, das wir unter die Moral halten, die im dritten Stock am Fenster hängt. Hm. Oder? Weil wir alle eben nicht nur die Erfahrung machen, dass wir als Kinder überlebt haben, sondern dass wir die Erfahrung machen, dass anderen haarsträubende Ungerechtigkeit passiert, wo gerade dieses Geistgeleitete, dieses Aufeinandertreffen, dieses sich gegenseitig formatieren, nicht den Durchbruch bringt.
Richtig, aber der Punkt ist der, das ist ja dieses klassische Menschenrechtsargument, dass man Menschenrechte oder die Menschenwürde nicht positiv begründen kann, sondern dass wir eigentlich nur negative Evidenzerfahrungen haben über Menschenrechtsverletzungen.
Also aus dem Menschenunrecht.
Genau. Aber das ist natürlich, das ist nur die halbe Geschichte. Die ganze Geschichte ist nämlich, dass wir sehr wohl zumindest unterstellen müssen, dass wir ein Gespür haben oder ein Wissen, ein intuitives Wissen davon, wie es angemessen wäre, Menschen zu begegnen. Wir müssen diese Vorstellung haben, sonst könnten wir keine Vorstellung haben, was das Gegenteil wäre. Und eine Verletzung. Wenn wir eine von Verletzung ist ein Relationsbegriff. Von Verletzung kann ich nur eine Vorstellung haben, wenn ich weiß, zumindest ein intuitives Wissen davon habe, was es bedeuten würde, heil zu sein.
Ich glaube, dass das die eine ganz, ganz starke Polarität ist, die es gibt. Ich glaube, dass es gleichzeitig und wirklich nicht vermittelbar damit die andere Polarität gibt, als Erfahrungswissen, das wir haben, dass wir als Kollektive und als Individuen fähig sind, zu entmenschlichen. Dass wir unter Menschen haben, dass wir Häftlinge haben, dass wir Nummern haben, dass wir sie in Konzentrationslager einsperren können, dass wir sie ausschließen können in Gulags, dass wir sie isolieren. Mhm. Und das, was für mich die einzige Garantie ist, dass es dazu nicht kommen muss, ist eigentlich nur das Recht.
Genau, aber das Recht, das natürlich nur äußere Verhaltensweisen regelt. Das Recht, auch die Strafe, macht keine guten Menschen aus Straftäterinnen und Straftätern. Das darf es auch gar nicht.
Du hast völlig recht, oder? Das Recht ist pädagogisch ein wahnsinnig schwaches Tool. Das würde ich auch sofort sagen. Das Recht ist aber dort wahnsinnig mächtig, wo es sagt, nein, auch ein 15-Jähriger, der Unglaubliches tut, bleibt ein Bürger.
Es kann beharren?
Ja. Mhm.
Genau, also ich meine, wenn wir historisch betrachtet, ist das Recht ja, tritt an die Stelle der Selbstjustiz. Und es ist, das Recht hat ganz, also die Straftäterin oder der Straftäter hat das Recht ganz stark auf ihrer oder seiner Seite.
Ja, ja.
Das passt uns allen nicht.
Ja, aber das ist es. Aber ist so die beginnt die Bibel.
Genau.
Ganz genau. Also das Recht und die Gerechtigkeit stehen nicht auf der Seite von Abel, sondern auf der Seite von Kain.
Genau, Schuld darf dich nie rechtlos machen.
Ja. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Frank. Und ihr könnt jetzt alle selbst entscheiden, ob ihr das auf biblische Geschichten oder auf den Kanton Zürich und unser Zusammenleben beziehen wollt. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Werden dann ein ganz, ganz heißes Eisen anfassen. Wir sprechen dann über Schwangerschaftsabbruch, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch und vor allem auch diese Idee, dass Leben, Lebendigkeit, Vitalismus immer etwas ist, was geschützt werden muss, und fragen uns mal, woher kommt das eigentlich und wie geht das mit Theologie zusammen und dem, was wir sonst so glauben und hoffen. Eine gute Zeit bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.